Ihr Lieben, ich freue mich sehr, wieder mal hier zu sein. Im Bergischen Lande, das allein schon zu sagen, im Bergischen Lande hört sich so nach Heimat an. Und dann noch Forthausen, wo wir ja auch wirklich Geschichte haben. Und das hat mich sehr berührt auch, Bodo. Und natürlich ist das auch Geschichte, die wir teilen. Vor 4 Jahren, glaube ich, war ich das letzte Mal hier bei euch gewesen, wo ich zu euch sprechen konnte. In diesen 4 Jahren ist eine ganze Menge passiert. In diesen 4 Jahren ist Corona gewesen, das haben wir alle durcherlebt. In diesen 4 Jahren haben wir, also meine Geschwister und ich, beide Elternteile verloren, persönlich. Und in diesen 4 Jahren haben wir auch einige Herausforderungen dienstlich erlebt. Auch als Gemeinde, in denen wir immer noch stehen, auch finanzielle Herausforderungen. Aber bei all dem erleben wir Gottes Gnade in ganz besonderer Weise, wofür ich unglaublich dankbar bin. Wir machen diese Gemeindearbeit immer noch sehr, sehr gerne in Kaiserslautern. Und ich denke und ich hoffe, wir dürften an diesen Herausforderungen wachsen und immer noch am Wachsen. Weil dieses Vertrauen zu lernen, lernt man nie aus. Und ich merke bei mir immer wieder, da ist noch eine ganze Menge, was ich zu lernen habe. Egal wie viel man im Dienst gestanden hat, egal wie viele Menschen man vielleicht selbst angeleitet hat, Vertrauen zu lernen. Aber man selbst muss es immer wieder neu entdecken, weil eben die Beziehung mit Gott etwas Dynamisches ist und nichts Statisches. Das ist nicht, früher habe ich oft gedacht, wenn ich kann mich hocharbeiten in der Beziehung zu Gott. Und das ist vielleicht auch so etwas, was in uns so ein bisschen feststeckt, dass man so eine Ebene erreicht, wo man sagt, da kann ich mich einfach ausruhen, so dieser Berg der Verklärung. Und wenn ich einmal dort bin, dann lass mich dort Hütten bauen und da will ich bleiben. Aber so funktioniert das Leben mit Gott nicht. Das Leben mit Gott ist etwas Dynamisches, wo man immer sich darauf zubewegen muss. Und wenn man sich nicht bewegt, dann ist das wie eine Rolltreppe, man fährt rückwärts. Man muss in Bewegung bleiben. Und ich hoffe, dass, und ich sehe das an euch, dass ich so viele alte Gesichter wiedersehen darf, dass ihr diesen Kampf und diese Herausforderung annehmt. Das ist gut so. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Und danke auch, wenn ihr einfach an Kaiserslautern und an unsere Arbeit auch dort immer wieder mal denkt, auch im Gebet. Auch wir brauchen das, ohne das würde sich wenig oder gar nichts bewegen. Und am Ende muss ich sagen, es ist einfach die schönste Sache von der Welt, wenn man doch im Reich Gottes dienen darf. Bei all den Schmerzen, was das verursacht, das Leben miteinander als Christen, aber zu erleben, wie Herzen sich öffnen, und immer wieder neu Gott zuwenden und Vertrauen wagen, ist so ein gewaltiges Geschenk. Und das möchte ich nicht missen. Das möchte ich nicht missen. Bei all den Schmerzen, die auch dort im Dienst waren über die ganzen Jahre. Ja, ich habe euch heute Morgen eine Frau mitgebracht, sehr wahrscheinlich eine junge Frau, können wir von ausgehen. Jetzt gucke ich mal, ob ich das schon auf die Leinwand bringen kann. Kannst du mir das gerade schon die Leinwand schicken? Eine Frau, die wir in 1. Mose 16 oder in Genesis 16 finden. Hagar. Ich habe sie genannt Hagar, die Frau, die Gott einen Namen gibt. Im Hebräischen steht dort der Name El-Roi. Das heißt, der Gott, du bist ein Gott, der mich sieht. Das ist wohl die bekannteste Aussage, die wir von Hagar, der Magd von Sarai, haben. Tut mir leid, ihr hört ein bisschen an meiner Stimme. Ich kämpfe seit ein paar Wochen mit meiner Stimme. Ich bin immer noch dabei, mich von einer Erkältung zu erholen. Und das ist alles ein bisschen langsam. Aber ich hoffe, ihr hört mich trotzdem gut. Wenn nicht, musst du noch ein bisschen aufdrehen da hinten und mir ein bisschen Verstärkung geben. Ja. Sarais Magd, die in ihrem Leben eine unglaubliche emotionale Achterbahn durchlebt hat. Es ging so viel auf und ab. Aber dieses Wort sprach sie, als sie ganz unten war. Ein Wort der Hoffnung. Das ist das bekannteste und bedeutendste Wort, das wir von ihr haben. Sie hat noch 2 weitere Worte gesprochen. Aber wenn wir uns die anschauen, dann sind das eher sehr deprimierende Worte. Von daher ist es schön, dass wir dieses Wort von ihr haben, von einer persönlichen Begegnung mit Gott. An einem bestimmten Punkt in ihrem Leben bekam sie eine Klarheit. Gott sieht mich. Und mir wurde das auch in diesem Jahr immer wieder neu bewusst, wie sehr wir das brauchen, dieses Bewusstsein, Gott sieht mich wirklich, nicht nur diese äußere Hülle. Voreinander sehen wir oft nur die äußere Hülle, wenn wir sonntags morgens zum Gottesdienst kommen. Aber es ist dieses, was Gott auch dem Samuel gesagt hat, als er den neuen König suchte. Der Mensch sieht, was vor Augen ist. Aber Gott sieht das Herz. Und das ist genau das, was Hagar erlebt hat, verstanden hat. Gott sieht mich wirklich, was die anderen nicht sehen konnten. Egal wie nah sie mir waren. Gott sah mich wirklich. Und das änderte alles bei ihr. Denn sie war in einer verzweifelten Situation. Und worüber ich mit euch heute Morgen nachdenken möchte, ist, was hat Gott bei der Hagar gesehen? Was hat sie verstanden, was Gott bei ihr sieht? Und wenn wir das umsetzen, dann, was sieht Gott bei uns? In unserer ganz persönlichen Geschichte. Was sieht Gott bei uns? Den Text haben wir schon gehört. Geh mal durch. So, in dieser Geschichte geht es um diese Beziehung zwischen Gott und dieser jungen ägyptischen Magd namens Hagar. Normalerweise sind wir immer in diesen Kapiteln der Bibel unterwegs und wir reden über Abraham, wir reden über Sarah. Aber hier geht es um Hagar, ihre Magd. Doch wie so oft steht vor der persönlichen, Dankeschön, vor der persönlichen Begegnung mit Gott eine tragische Ausgangssituation. Und die ist auch hier ein heftiger Konflikt. Die Geschichte hier beginnt nämlich mit einem tragischen Lebenssatz, so möchte ich ihn mal nennen. Zwar aus dem Leben Sarais. Das war der erste Satz, den wir gehört haben. Und Sarai, Abrahams Frau, gebar ihm keine Kinder. Es gibt Lebenssätze, und ich denke, dass viele von uns die auch haben. Lebenssätze, die die ganze Tragik des Lebens von einem Menschen beschreiben. Oder zum Ausdruck bringen. Und Sarai gebar ihm keine Kinder, sie war unfruchtbar. Sarah hatte so einen Lebenssatz. Und der war für Frauen in der damaligen Kultur vernichtend. Ich kann meinem Mann keine Kinder gebären, ich bin kinderlos. Fatal, dieser Satz. Und was für eine Tragweite, was für eine furchtbare Tragweite in der damaligen Zeit. Kinderlosigkeit in dieser Kultur. Es bedeutete, sie konnte ihrer Rolle nicht gerecht werden. Sie konnte keine Familie aufziehen. Kinder waren das wichtigste Vermögen. Eine Frau fühlte sich entehrt, wertlos, wenn sie keine hatte. Das war Sarais Lebensrolle. Und sie konnte sie nicht erfüllen. Deshalb ist dieser tragische Lebenssatz über ihrem Leben. Sie gebar Abraham keine Kinder. Was für ein Auftakt, was für ein Desaster. Und hier können wir uns fragen, hat unser Leben vielleicht auch so einen Lebenssatz? In deinem und in meinem Leben, der im Grunde das ganze Elend deines Lebens beschreiben könnte? Ein Satz, der im Prinzip alles zusammenfassen könnte? Wie würde der lauten bei dir? Was steht wie ein ehernes Gesetz vielleicht über unserem Kopf, wie ein Damoklesschwert was mit uns mitgeht, was wir nie loswerden. Egal, was wir versucht haben. So ein Stempel aus einer Ecke, aus der wir einfach nicht mehr rauskommen. Was uns immer begleitet hat. Was andere vielleicht von uns denken. Wo wir uns immer als Gefangene gefühlt haben und nie wirklich frei geworden sind. In diesem Kontext erscheint Hagar und Sarai. Ich bin zu alt. Ich bin uninteressant geworden. Nutzlos verbraucht. Könnte so ein Lebenssatz sein. Ich bin eingeschränkt durch meine Krankheit, durch meine Behinderung. Ich bin antriebslos, schwermütig. Was kann ich mit meinem Leben schon noch überhaupt vollbringen? Ich fühle mich nicht wirklich geliebt. Obwohl so viel von Liebe geredet wird. Ich bin kinderlos. Ich habe keinen Partner. Niemand will mich oder hat genug Interesse an mir. Bin ich überhaupt für jemanden wirklich, wirklich wichtig? Ich war doch eigentlich noch nie wirklich gewollt. Das sind tragische Lebenssätze. Und diese Stimmen hören wir manchmal in unserem Innern. Und wir können sie nicht zum Schweigen bringen. Weil sie sind wie eine Platte, die immer wieder dreht und in bestimmten Situationen immer wieder hervorkommen. Und sagen, das bist du doch eigentlich. Und solche fatalen Lebenssätze können viel Schaden anrichten. Und wie viel Schaden, davon erzählt diese Geschichte. Kann Hagars Geschichte uns helfen, besser mit unseren unheilvollen Sätzen umzugehen? Wie hilft mir Gott heute durch das, was er bei mir sieht? Wie kann mir das helfen? Was sieht denn Gott bei mir? Und wenn wir durch den Text gehen, möchte ich versuchen, diese drei Punkte kurz anzureißen. Das eine, Gott sieht unsere Enttäuschungen mit geistlichen Vorbildern. Gott sieht uns in den schmerzlichen Stunden unserer Einsamkeit. Gott sieht, was unser Herz wirklich braucht. Und wenn wir nur eins davon mitnehmen, glaube ich, kann unser Herz weit mehr Ruhe finden als das, was es hatte, als wir hierher kamen, heute Morgen. Fangen wir an. Gott sieht unsere Enttäuschung mit geistlichen Vorbildern. Und ihr Lieben, und wer hat dazu keine Geschichte, die er erzählen könnte? Viele, die ich heute Morgen hier sehe, wissen nur zu gut, wenn man jahrelang in Gemeindearbeit steht, dass es da auch viele Verletzungen gibt, die einem andere zugefügt haben, die nicht äußerlich sind, sondern innerlich. Und womit man möglicherweise, auch wenn einem das irgendwann nicht mehr bewusst ist, ein Leben lang dran trägt. Und diese Menschen haben vielleicht gar nichts davon gemerkt. Ich frage jetzt mal nicht, ob es hier jemanden gibt, der keine Enttäuschungen mit Menschen erlebt hat. Weil das, ich würde damit rechnen, dass eigentlich hier dann alle Hände hochgehen müssten. Die Tragik dieser Geschichte liegt gerade darin, dass eine Hagar von Abraham und Sarai enttäuscht sein musste. Und warum? Weil sie nicht die geistlichen Vorbilder waren, die sie hätten sein müssen an dieser Stelle schon. Denn sie waren diejenigen, zu denen Gott gesprochen hat. Sie waren diejenigen, zu denen Gott doch gesagt hat, euch beiden will ich Nachkommen schenken wie der Sand am Meer. Das gilt dir, Abraham, und das gilt dir, Sarah. Aber wie es dann so oft ist, wenn dann die Verheißung Gottes auf sich warten lässt und der Glaube auf einmal so anfängt zu wanken, dann denken wir Menschen, wir müssen nachhelfen. eine Schippe drauflegen und vielleicht sogar Gott unter die Arme greifen. Und so war das Sarais Plan, sagte, und das war damals nichts Verwerfliches, dass man dann die Magd, die eigene Magd, seinem Mann gab und sagte, wenn ich schon keine Kinder kriegen kann, dann geh zu meiner Magd ein und die Kinder, die sie gebiert, die gehören mir. Das war okay damals in der damaligen Kultur. Da war nichts Verwerfliches dran gewesen. Und es sollte noch schlimmer kommen. Es passiert, Hagar wird schwanger. Das erzählt die Geschichte 1 bis 6. Wenn ihr es nochmal selbst lesen wollt, hier in diesem ersten Block, ja, die Geschichte 1 bis 6 in Kapitel 16. Aber Sarais Plan ging dennoch nicht auf. Es entwickelte sich nämlich alles ganz anders. Anstatt dass die Probleme kleiner werden, weniger werden, leichter werden, wuchsen sie, wurden schwerer und mehr. Und Sarah empfand plötzlich eine starke Abneigung gegen Hagar, weil sie sich anfing zu erheben, weil sie dachte, ich habe etwas vollbracht, was meine Herrin nie konnte. In irgendeiner Art und Weise kommunizierte sie das ihrer Herrin. Und das konnte Sarai natürlich gar nicht vertragen. Und jetzt ist der Frauenkonflikt perfekt. Jede der beiden Frauen versucht, die andere auf ihre Art und Weise zu demütigen und der arme Abraham ist genau dazwischen. Genau der Platz, wo Männer gerne stehen, nicht wahr? Und für Hagar wurde die ganze Sache mit Sarai so unerträglich, dass sie sich nicht anders zu helfen wusste, als zu fliehen. Und dabei war Sarah doch die Frau Abrahams, zu der Gott gesprochen hat. Durch dich sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Das war Abrahams Berufung mit Sarah. Aber von diesem Segen ist hier null. Zu spüren und zu sehen. Sie waren eine Enttäuschung. Sie waren eine Enttäuschung. Aber an Hagar können wir lernen und sehen, ihr Lieben. Gottes Liebe ist da, wo Menschen uns enttäuschen. Und vielleicht auch gerade, wo geistliche Leiter uns enttäuschen. Und Verletzungen in uns hinterlassen haben. Wie gehen wir mit alten Wunden um? Mit alten Enttäuschungen? Vielleicht gerade besonders von Geistlichen, die es hätten besser wissen sollen. Die das Feingefühl doch hätten haben sollen, mit mir richtig umzugehen. Mich richtig zu fördern, für mich da zu sein, Mut zu machen, aufzubauen und dann stattdessen vielleicht runtergedrückt haben, mir nicht den Raum, den Platz, die Möglichkeit zur Entwicklung gegeben haben, die Liebe oder die Beachtung, was ich brauchte und vielleicht noch einen falschen Satz hinterhergeschickt haben, die mich nicht wahrgenommen haben. Eines ist ziemlich sicher, du wirst negative Erfahrungen machen, wenn du sie noch nicht gemacht haben solltest. Einfach davonlaufen wie eine Hagar ist oft der einfachste Weg. Aber vielleicht nicht immer unbedingt die Lösung, die Gott für uns hat. Hagars Geschichte sagt uns, Gott sieht diese Wunden, auch diese alten Wunden. Und seine Liebe ist da, um zu heilen. Ihr Lieben, was vielleicht geistliche Vorbilder mit uns getan haben, das tut was mit uns. Ob wir das zugeben wollen oder nicht, es tut was. Und ich habe genügend Menschen gesehen, wo das Leben dadurch verändert wurde. Und ich denke, auch ich bin von Enttäuschung geprägt worden. Und auch ich habe Menschen verletzt, ohne dass ich es wollte. Dennoch, es passiert. Und es tut etwas mit uns. Gefährlich wird es dort, wo diese Enttäuschung aber etwas mit uns und der Beziehung mit Gott tut. Und was geschieht dort? Solche Enttäuschungen dürfen nicht dazu führen, dass wir uns gegenüber Gott verschließen. Und leider ist das manchmal der Fall. Leider ist das manchmal genau das Ergebnis. Aber was ich gedacht habe aus dieser Geschichte und aus meiner eigenen Lebenserfahrung und aus dem, was ich beobachte, sind Enttäuschungen mit geistlichen Leitern, mit Eltern und Lehrern, Pastoren, Ältesten, Vorbildern, nicht gerade auch deshalb manchmal nötig für uns, damit wir die Chance bekommen, uns mehr an Gott zu binden, an Jesus zu binden, als an Menschen? Damit unsere Bindung an Jesus intensiver wird? Ich denke, Enttäuschungen bieten diese Chance in besonderer Weise. In besonderer Weise zu reifen. Und wenn so eine Enttäuschung da ist, die bei dir immer wieder hochkommt, dann nutze sie in der richtigen Weise. Nämlich dich mehr an Gott zu binden. Und dich in richtiger Weise, in einer gesunden Weise von Menschen zu lösen, die dich enttäuscht haben. Wie hilft uns Gott heute durch das, was er bei uns sieht? Gott sieht unsere Enttäuschungen mit geistlichen Vorbildern. Er sieht das. Und er hat Hagar gesehen mit der Enttäuschung über Hagar, über Sarai und Abraham. Zweitens, Gott sieht uns in den schmerzlichen Stunden unserer Einsamkeit. Der Text von 7 bis 13, also hier jetzt der zweite Block. Das könnt ihr gerne dann mitlesen. Hagars Geschichte sagt uns, Gott ist mit uns, und das haben wir auch sehr schön in dem Lied ausgedrückt, in den Wüstenzeiten unseres Lebens, in denen wir uns besonders gedemütigt, verletzt, verlassen fühlen. Wisst ihr, was erstaunlich ist an dieser Geschichte? Ist euch aufgefallen, wann Gott beginnt, mit der Hagar zu reden? Erst in der Wüste. Er hätte das doch schon längst bei den Zelten machen können, oder nicht? Bei Abraham und Sarai und der ganzen Sippe. Wo Gott ja schon mehrfach geredet hat zu Abraham. Aber nicht zu einer Hagar. Ganz offensichtlich musste eine Hagar erst an diesen Ort der totalen Einsamkeit ankommen, bevor Gott begann, mit ihr zu reden. In der schmerzlichsten Stunde. Sie musste an diesem Ort, und hier zeigte sich Gottes Herz für sie. Hier hat sie etwas vom Herzen Gottes verstanden, was sie vorher so nicht lesen konnte, aus dem Leben anderer Menschen oder was sie gehört hat, erst dort. Sie fühlte sich wie eine unsichtbare, unbeachtete Frau. Bei Menschen war sie im Grunde ein Niemand. Vor Sarah war sie nichts mehr. Selbst in Abraham hatte sie nicht mehr richtig gesehen. Sie fühlte sich als jemand, wo es egal war, was sie denkt und fühlt. Aber Gott sah sie an diesem einsamen Ort, in der Wüste allein. Wissen wir, wie das ist, in einer Menge zu stehen oder zu sitzen, vielleicht sonntags morgens im Gottesdienst? In einem Gottesdienst und dennoch sich ungesehen zu fühlen. Zwar 100 Menschen um einen herum, aber keiner sieht einen wirklich. Der Ort in der Wüste ist der Ort der Einsamkeit, wo niemand sie sah. Und dieser Ort spiegelt sehr gut ihr innerstes Gefühl wider. Dort fühlte sie sich am richtigen Platz. Dort war für diesen Moment ihr Zuhause, wo niemand sie sah. Aber hier ist der Ort, wo Gott sie einholt, durch den Engel des Herrn, und zu ihr spricht. Hier erkennt Hagar, auch wenn mich sonst niemand sieht, dieser eine Gott, der auch der Gott Abrahams und Sarais ist, sie hätte ja auch von ihm enttäuscht sein können. Aber dieser Gott sieht tatsächlich auch mich. Das war genau die Gotteserfahrung, die sie jetzt brauchte. Und das änderte alles. Und dann macht sie etwas unglaublich Interessantes. Zum ersten Mal in ihrem Leben fühlt sie wieder, jemand sieht mich, Gott sieht mich. Kennt ihr diesen Spruch? Hat jemand den Film, weiß gar nicht, ob ich das hier sagen darf, Avatar gesehen? Ja, da ist ja dieser markante Spruch drin, ich sehe dich. Ich sehe dich. Ja. Wie sehr wir das brauchen, dieses, dass Menschen uns angucken und uns das Gefühl geben, ich sehe dich, ich sehe, was wirklich los ist. Und jetzt macht sie etwas ganz Außergewöhnliches. Wisst ihr, was Hagar macht an dieser Stelle? Habt ihr aufgepasst? Steht auch in der Überschrift. Sie gibt Gott einen Namen. Sie gibt Gott einen Namen. Elroy im Hebräischen. Hagars Geschichte ist eine besondere Geschichte. Denn erstens ist sie die erste Frau in der Bibel überhaupt, die eine persönliche Verheißung von Gott alleine empfängt. Und zweitens, sie ist die erste und hier ist meine Herausforderung an euch, an alle Bibelkenner, ja, und die einzige Person in der ganzen Bibel, die Gott einen Namen gibt. Geht los und sucht mir gerne ein anderes Beispiel. Lasst mich gerne belehren. Aufgabe für euch. Bis zum nächsten Mal. Ich habe jedenfalls keine andere Person gefunden, bin viele Bibelprogramme durchgegangen und ich habe auch Leute gefunden, die das mir dann so genau bestätigt haben. Der Reverend Grace Rohr in seinem Buch The Woman Who Named God stellt fest, Hagar, eine Nichtjüdin, eine Frau ohne Macht und Status, ist die erste Person in der ganzen Heiligen Schrift, die von einem Engel besucht wird und die einzige Person in der Heiligen Schrift, die Gott einen Namen gibt. Elroy. Und das ist ihr Markenzeichen. Das ist ihr Markenzeichen. Der Gott, der mich sieht. Hagar, obwohl sie diesen Gott noch gar nicht kannte, fällt euch nämlich auch auf, ich muss aufpassen mit meiner Zeit, entschuldigt. Ja, genau. Nehmt das mal mit für zu Hause. Die Hagar hat doch gar nicht angefangen zu beten, oder? Das ist mal nur zum Nachdenken für euch zu Hause. Und sie findet, obwohl sie diesen Gott noch gar nicht kennt, hier an dieser Stelle eine Formulierung für Gott in ihrer ersten Begegnung mit Gott und nutzt ihre Erfahrung, die sie gemacht hat, diese enttäuschende Erfahrung, um eine neue Sprache für Gott zu entwickeln. Und diese neue Sprache, die sie für Gott gefunden hat, das veränderte alles in ihr. Es veränderte ihre demütigen Erfahrungen mit Menschen. An Orten der Einsamkeit, wo wir unsere Wunden besonders spüren, ist die Chance, dass Gott uns lehrt, eine neue Sprache der Hoffnung zu finden. Das ist die Chance. Und ich frage mich, ist das vielleicht manchmal der Grund, warum wir mit schlechten Erfahrungen, die wir mit Menschen gemacht haben, von denen wir irgendwie nicht loskommen, die uns immer wieder einholen und begleiten, weil wir es nicht geschafft haben, diese neue Sprache gegenüber Gott zu finden. Und nicht nur zu finden, sondern auch zum Ausdruck zu bringen. Wer ist Gott für uns, wenn wir uns abgetrennt gedemütigt fühlen? Wenn uns nach Wegrennen zumute ist? Und das können ganz besondere Momente sein. Und ihr Lieben, wenn wir das jetzt aufs Evangelium auch übertragen wollen, und ich denke, das passt hier, wunderbar, Gott hat uns doch schon längst geholfen, indem er uns durch Jesus eine neue Sprache der Hoffnung geschenkt hat. Aber wir müssen sie sprechen lernen. Es muss unsere eigene Sprache sein. Darf ich fragen, mit deinem Lebenssatz, wenn du einen hast, der für dich vielleicht bisher so vernichtend war, wie würdest du mit deiner Geschichte Gott heute nennen? Und das Letzte. Gott sieht, was unser Herz wirklich braucht. Die letzten 3 Verse. Das Erstaunliche ist nämlich, die Begegnung zwischen Gott und Hagar blieb keine geheime Begegnung. Das war keine persönliche Begegnung, am Ende nur zwischen dem Engel des Herrn oder zwischen Gott und der Hagar gewesen. Und das erkennen wir daran, dass der Text uns nämlich sagt, und die Bibel, die ihr gehört habt, hat das ja schon übersetzt, dass sie nämlich diesen Brunnen den Namen gab, Berlachairoi, nämlich der Gott, der mich sieht. Und so wurde dieser Brunnen dann genannt von den Menschen an diesem Ort. Das heißt, diese Geschichte muss sich schnell verbreitet haben. Auf einmal war ihre Geschichte die Geschichte von 100 anderen. Hagars Erlebnis wurde zu einer prägenden Geschichte für viele andere. Sie muss dieses Erlebnis weitererzählt haben. Denn, und am Ende sehen wir sie nämlich an dem Platz, vor dem sie geflohen ist, nicht wahr? Und wenn wir mal genau hinschauen, Gott redet ihr nicht nach dem Mund und sagt, komm, ist doch alles gar nicht so schlimm. Er sagt ihr eigentlich genau das, was sie doch überhaupt nicht hören wollte, richtig? Sie wollte doch niemals im Leben hören, geh zurück zu Sarai und demütige dich. Das ist das Letzte, was sie hören wollte. Aber das ist genau das, was Gott sagt. Gott muss eine Sprache, einen Weg gefunden haben, es so zu sagen, natürlich mit der Hoffnung, die er ihr gab und sagte, auch dein Sohn wird ein großes Volk werden. Gott weiß, auch die harten Worte, die schweren Worte, die wir fürchten, wenn sie nur ein Mensch zu uns sagen würde, wo wir gleich alle Jalousien runtermachen. Gott weiß, sie so zu reden, dass unser Herz es annehmen kann. Und dass wir auf einmal das, was für uns vorher so unmöglich schien, gesagt, niemals gehe ich dahin wieder zurück, möglich wird. Dafür steht Hagars Geschichte. Und all das, was das auslöste, war nur das Bewusstsein, das eine deutliche Bewusstsein, dieser Gott sieht mich. Er sieht mich wirklich. Was ich von keinem anderen sagen kann. Er hat wirklich erkannt, wer ich bin. Und auf einmal wurde alles möglich. Das war der entscheidende Unterschied. Gott sagte ihr genau das, was sie hören musste und wie sie es hören musste. Gott wusste genau, was ihr Herz brauchte, damit sie umkehren konnte. Hagar floh, weil sie sich gedemütigt fühlte, und sie ging freiwillig zurück, um sich zu demütigen. Weil Gott ihrem Herzen genau das gab, was sie brauchte. Das ist die Kraft, die im Evangelium liegt. Wo Gott uns genau das gibt, was wir brauchen. Wozu wir einfach nicht fähig sind. Er muss es geben und er tut's. Er tut's. Diese Geschichte sagt uns, was wir wirklich brauchen. In der Regel brauchen wir keine Änderung unserer Umstände. Das ist aber das, was wir meistens suchen, nicht wahr? Sondern was wir brauchen, ist eine Änderung unseres Herzens. Wir brauchen es, dass Gott zu uns redet. Das ist das, was wir brauchen. Und er will reden. Gott macht keine erdrückenden Vorwürfe an die Hagar, dass er sagt, sei nicht so stolz. Du bist doch eh eine Magd, verlier dich nicht in deinem Selbstmitleid. Da hätte er auch alles sagen können. Aber sag dir schlicht und einfach, kehr um, denn ich habe dich in deinem Elend gesehen. Ich weiß genau, wie es dir geht. Du bist nicht allein. Mehr brauchte sie nicht. Gott kennt die Sprache deines Herzens und meines Herzens. Er kennt diese Sprache. Sodass das, was uns vielleicht jetzt noch unmöglich erscheint, möglich werden kann. Hagars Geschichte zeigt, Gott sieht, was unser Herz braucht und weiß genau, wie er mit unserem Herzen umgehen muss. Das Geheimnis ist, dass wir bei allen Verletzungen, die wir erlebt haben, immer wieder den Mut finden, unser Herz Gott anzuvertrauen. Und auch wenn er scheinbar Unmögliches fordert, wir wissen dürfen, er ist dabei. Und er sieht mich. Und er wird mich nie ablehnen und schlagen. Und das ändert alles. Und das ändert alles. Wie hilft Gott mir heute durch das, was er bei mir sieht? Was sieht Gott bei mir? Er sieht die Enttäuschungen mit den Menschen, die in unserem Leben waren, wer immer das war. Er sieht die schmerzlichsten Stunden der Einsamkeit, wo uns sonst niemand mehr sieht. Und er spricht in einer Weise, die wir ertragen können. Selbst die schmerzlichen Wahrheiten. Aber so, dass wir Vertrauen wagen können und wissen, unser Herz wird in seiner Hand nicht zerbrechen, sondern dort wird es unserem Herzen gut gehen. Trotz mancher Schmerzen. Eine heilsame und ich denke auch eine sehr herausfordernde Geschichte zugleich. Aber eine Geschichte, für die ich sehr, sehr dankbar bin. Hagar, die Frau, die Gott einen Namen gibt. Und meine letzte Herausforderung, und dann ist wirklich Schluss. Gib Gott einen Namen. Mit deiner Geschichte. Mit deinem Lebenssatz. Aber sprich es aus. Finde eine Sprache, die dein Leben beschreibt. Und gleichzeitig die Hoffnung ausdrückt mit dem, du bist ein Gott, der mich sieht in all dem. Meine Aufgabe an euch, welchen Namen würdest du Gott geben, was zu dem passt, was du mit ihm persönlich erlebt hast? Amen.